deshalb ist es auch in keinerlei Hinsicht manipulativ für den Short-Term-Effekt. Es geht hier um Langzeit und um Netzwerk und auch um Menschen zusammenzubringen, von denen man vielleicht auch nicht unmittelbar profitiert. So sehe ich das und das hat, glaube ich, meinen Vertrieb sehr erfolgreich gemacht, auch hier in New York.
Weil die Frage bekomme ich tatsächlich auch häufiger gestellt von Leuten, die auch eine Karriere im Sportbusiness anstreben. Lukas, was waren jetzt eigentlich so deine Erfolgsfaktoren? Wie bist du eigentlich ins Sportbusiness reingekommen? Dann sage ich immer ganz gerne, natürlich Netzwerk, also nutze wirklich jede Netzwerkveranstaltung, auf die du gehen kannst.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Und heute mit zwei Köpfen, ja, die ich jetzt schon eine ganze Zeit lang begleite. Und die Idee dahinter ist, dass wir das, was wir zum Thema Netzwerken schon in einer vorherigen Folge hatten und was wir zum Thema Recruiting und Einstieg ins Sportbusiness in einer anderen Folge schon hatten, dass wir heute mal darüber sprechen, wie ist denn das eigentlich gelungen, in dieses Sportbusiness reinzukommen, welche Skills brauchen wir dafür und wie gestaltet sich so eine Karriere im Sportbusiness oder dann auch später aus dem Sportbusiness wieder heraus. In diesem Zusammenhang ist eine ganz besondere Folge entstanden, zusammen mit zwei großartigen Menschen, die ich jetzt schon eine ganze Zeit lang begleiten durfte. Und da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ihr hört heute von Fortuna Düsseldorf den Lukas Kristeinicke. Lukas ist Pre-Sales Manager dort und hat seinen Karriereweg irgendwie in meinem Umfeld verbracht. Das heißt, ich bin auf ihn aufmerksam gemacht worden und hatte ihn dann in einem unserer Gespräche, unserer ersten Kontakte sofort identifiziert als den Mann, den ich gerne an meiner Seite hätte, habe ihn gleich in meine nächste Rolle oder in seine nächste Rolle gebracht, in der Rolle, in der ich damals tätig war. Und das hat dazu geführt, dass wir uns bis heute nicht nur mehrmals über den Weg gelaufen sind, sondern auch viel, viel zusammengearbeitet haben. War eine ganze Zeit lang auch bei Devon Sport und ist jetzt in, wie ich schon sagte, bei Fortuna Düsseldorf in dieser Rolle als Pre-Sales Manager. Und mit Lukas habe ich zusammen über den Einstieg in dieses Sportbusiness, die Besonderheiten dieses Lebensweges, dieses Karriereabschnitts gesprochen. Er hat also auch fantastische Rollen bereits hinter sich und verschiedene Stationen schon durchgemacht. So, und ihm gegenüber haben wir ebenfalls einen gemeinsamen Bekannten. Das heißt, die beiden kannten sich auch schon vorher. Und zwar hat unser Gast hat dort seine Karriere im Sportbusiness angefangen, als wir zuständig waren für unseren Kunden und haben ihn sozusagen in dieses Sportbusiness reingeholt, in diesen ersten Job mit reingeholt. Das freut mich sehr, dass er uns weiterhin wohlgesonnen ist und mit uns weiterhin verschiedene Dinge teilt. Heute dann halt in diesem Podcast. Das ist Kevin Appleby. Kevin war lange Zeit beim deutschen Golfsport tätig und ist jetzt mittlerweile nach New York gegangen, ist dort Managing Partner von Rultech Consult und ist da so ein bisschen außerhalb der Sportbranche unterwegs, wobei ihn noch viele seiner Netzwerkkontakte oder auch seine eigenen Leidenschaften mit dem Sport zusammenbringen. Und es geht gar nicht darum, was er jetzt in seiner neuen Rolle so macht, beziehungsweise wie er dahin gekommen ist, sondern es geht darum, was er aus dem Sport dafür mitgenommen hat, was er aus diesem Sportbusiness, aus den Erfahrungen daraus dann auch für seine neue Rolle mitgenommen hat. Das war ein spannender Ritt durch beide Karrieren und dann insbesondere auch durch das, was an Skills und Herausforderungen auf einen zukommt, an Skills notwendig ist, um diese Herausforderungen zu meistern, an Besonderheiten auch dieser Branche logischerweise, aber auch aus dem, was man mitnehmen kann für den späteren beruflichen Weg. Also rundum interessante, spannende Folge, ein bisschen anders geworden als so andere Folgen mal, aber das liegt auch daran, dass wir uns nicht nur sehr gut kennen, sondern da auch eine besondere Beziehung zueinander hatten. Und ja, freue ich mich sehr, wenn euch das gefällt. Hört mal rein in die Folge mit Lukas und Kevin. Viel Spaß. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit deinem Host Stefan Westermann und mit den Gästen aus dem Sportbusiness. Da habe ich heute zwei ganz besondere Gäste und das ist wohl der Podcast mit der weitesten Schalte oder der weitesten Distanz zwischen zwei meiner Gäste. Wieso das so ist, kläre ich jetzt einmal auf. Denn auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass ich einen langjährigen Weggefährten hier im Podcast habe und der mittlerweile in Düsseldorf sitzt. Und unsere Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben in meinem Berufsleben, die werden wir gleich einmal durchleuchten. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Lukas Kristeinicke. Moin, Lukas.
Moin, Stefan. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und auf der anderen Seite, und das ist nun mal die jetzt weiteste Entfernung, die wir in diesem Podcast jemals hatten, sitzt der Kevin Appleby. Und Kevin, du rufst aus New York an und ich freue mich sehr, dass die Schalte klappt. Moin, Kevin.
Hi, Stefan. Hi, Lukas. Liebe Grüße aus New York.
Warum das so ist, warum wir diese beiden jetzt hier im Podcast haben, das werden wir jetzt einmal näher durchleuchten. Denn das Spannende ist, dass wir uns in den jeweiligen Karrieren so ein bisschen begleitet haben. Und da wollen wir jetzt einmal genauer drauf eingehen. Wo und was ihr jetzt aktuell macht, das erzählt ihr am besten selber. Lukas, magst du vielleicht einmal starten? Ja. Ich habe gerade gesagt Düsseldorf, das heißt, du hast auch was mit der Fortuna zu tun. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, wie dein bisheriger Lebensweg so war und wo du jetzt da gelandet bist.
Sehr gerne, Stefan. Ja, mein Name ist Lukas Kristeinicke. Ich bin gebürtig aus Hamburg und aktuell für Fortuna Düsseldorf tätig. Dort in der Rolle, Stefan hat es gerade schon gesagt, des Manager Presales und dort vor allen Dingen für die Konzeptionierung verschiedener Partnerpakete zuständig. Zusammen mit den Kollegen aus dem Vertrieb entwickle ich unsere Rechtepakete weiter. Wir schauen uns vor allen Dingen auch das Pricing an. Darüber hinaus bin ich auch noch für die Teilbereiche Media und Marktforschung zuständig. Und vielleicht können wir da auch später noch drauf eingehen, unterstütze ich die Kollegen in der Weiterentwicklung unserer neuen Vereinsstrategie Fortuna für alle. Davor habe ich schon relativ viel im Sportbusiness kennenlernen dürfen. Da gehen wir wahrscheinlich auch noch im weiteren Verlauf des Podcasts ein. Stefan kennt ja den größten Teil meines Werdegangs auch schon. Damals angefangen mit einem Praktikum bei Lager der Sports im Team HSV, heute ja wieder Sport 5. Dort, sage ich immer ganz gerne, durfte ich das Sportbusiness von der Pike aus lernen. Habe dort mal das erste Mal ja hinter die Kulissen eines Bundesligisten schauen dürfen und habe dann für mich relativ schnell erkannt, dass ich gerne weiter im Sportbusiness arbeiten möchte, dass ich dort meine Karriere sehe. Für mich war allerdings auch klar, das Sportbusiness oder das Ökosystem Sportbusiness ist so groß, dass ich dort möglichst vielfältige Einblicke oder erhalten möchte. Dementsprechend war mir schnell klar, dass ich auch gerne noch weitere Praktika absolvieren möchte. Dementsprechend hat es mich danach auch nochmal zu Sponsors gezogen. Mittlerweile ja Spobis. Dort, Stefan, durfte ich dich dann kennen und schätzen lernen, wie ich immer ganz gerne sage. Dort haben wir, dort hast du mich für den Sales-Bereich ausgebildet. Dort haben wir Spobis, denke ich mal, auch, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, auf ein neues Level gehoben. Und wie schon eben gesagt, dort hast du mich wirklich für den Vertrieb begeistert. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mich damals für eine Stelle im Eventmanagement eigentlich beworben, aber du hast mich dann, ich sag mal, ein bisschen angestoßen und mich dann für den Vertrieb heiß gemacht und hatten da eine wirklich tolle Zeit. Danach hatte ich nochmal die Möglichkeit, ein Praktikum beim Deutschen Fußballbund zu absolvieren, weil ich eben auch noch das Gefühl hatte, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, einfach, dass ich noch mehr vom Sportbusiness kennenlernen möchte. Dort war ich dann im sportlichen Bereich tätig, im Bereich Teammanagement der U-Nationalmannschaften, war dort so ein bisschen für die Betreuung der Mannschaften zuständig, habe Länderspielreisen organisiert, mitgeplant und hatte dort eben wirklich eine tolle Zeit, mir ein tolles Netzwerk konnte ich mir dort aufbauen und auch irgendwann ging dieses schöne Praktikum vorbei. Dann stand für mich so ein bisschen die Frage im Raum, wie geht's weiter, auch vor allen Dingen akademisch. Ich hatte, habe ich noch gar nicht erwähnt, einen Bachelor im Sportmanagement gemacht und für mich war klar, dass ich auch auf jeden Fall noch einen Master machen möchte. Diesen habe ich dann an der Frankfurt School of Finance and Management gemacht, also mal ein bisschen weg vom Sport, weil ich mich noch ein bisschen breiter aufstellen wollte, weil ich eben auch noch nicht genau wusste, was die Zukunft bringt. Dennoch war für mich klar, es soll weiter im Sport gehen. Dementsprechend, Stefan, bin ich nochmal auf dich zugekommen und habe mich dann für das Projekt Devon Sport begeistern lassen. So haben sich unsere Wege dann ja auch wieder gekreuzt. Und so haben wir dann damals, Devon Sport, ich sage mal ganz gerne, groß gemacht. War eine tolle Zeit, haben derzeit viel, viel bewegt. Und deswegen ist es für mich wirklich schön zu sehen, wo Devon Sport eigentlich heute steht. Hatten damals wirklich eine sehr gute, sehr erfolgreiche Zeit. Nichtsdestotrotz war mein Wissenshunger noch nicht gestillt. Und entsprechend ging meine Reise dann weiter, wieder ein Praktikum. Dann beim FC Bayern München, beim Branchenprimus, den ich da nochmal kennenlernen durfte. Auch wieder im Bereich Sales, beziehungsweise damals New Business und dort im Unterbereich Research und Insights, habe da wirklich viel lernen können, habe da wirklich den Branchenprimus, wie gerade schon gesagt, kennenlernen dürfen und tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann ging es irgendwann auch weiter in Richtung Festanstellung bei der DFL bzw. bei der Tochtergesellschaft der Bundesliga International und war dort 2 Jahre dann zuletzt tätig für die Vermarktung der internationalen Medienrechte. Und jetzt möchte ich auch langsam mal zum Ende kommen und jetzt, ja wie gesagt, seit einem Jahr bei Fortuna Düsseldorf zuständig.
Also Lukas, allein durch deinen Lebenslauf könnten wir schon eine eigene Podcast-Folge machen. Und jetzt wissen die anderen ja nicht, vielleicht die ich nicht kenne, du bist jetzt nicht 56, sondern bist auch noch ganz jung. Sag nochmal ganz kurz, wie alt bist du?
Absolut, ja, das hätte man vielleicht auch vorher noch erwähnen können. Ich bin 29 Jahre alt.
Und wenn das auch nicht alles genug ist, hast du jetzt auch noch während der Europameisterschaft hier in Deutschland die UEFA-Seite und die Teamseite kennengelernt.
Richtig, genau. Das kann ich vielleicht auch nochmal kurz erzählen. Genau, während der Europameisterschaft habe ich eine kurze Auszeit von der Fortuna genommen. An der Stelle mal ein großes Dankeschön an die Kollegen von Fortuna, dass sie mich für die Zeit freigestellt haben. Genau, während der Europameisterschaft habe ich das Teammanagement der holländischen Nationalmannschaft erweitert, beziehungsweise war dann Ansprechpartner für die UEFA und die Euro, aber eben auf Seite des Gastverbandes und bin dann dort eben ja mit der niederländischen Nationalmannschaft durch Deutschland gereist und hatten ein ja sehr erfolgreiches Turnier, wie ich doch finde. Bis ins Halbfinale haben wir es geschafft und ja, war eine tolle Zeit, eine sehr ereignisreiche Zeit, habe dort viel mitgenommen. Und da gehen wir wahrscheinlich später auch drauf ein, aber vor allen Dingen diese Rolle habe ich bekommen, eben auch durch mein Netzwerk, was ich mir über die Jahre aufbauen durfte, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen.
Das machen wir mit Sicherheit, weil Netzwerk ist auch ein gutes Stichwort, wissbegierig ist ein gutes Stichwort und man hört ja auch so ein bisschen raus bei dir, Attacke und Gas geben wollen und das ist ja durchaus auch ein Grund, warum wir so eine enge Freundschaft, Beziehung und überhaupt auch Arbeitsverhältnis miteinander hatten, weil da sind viele Aspekte drin, die mir natürlich, also die ich sehr gut heiße, mit denen ich sehr gut zusammenarbeiten kann und das ist genau die beste Überleitung, weil der Kevin hat ähnliche Eigenschaften mit an den Tag gebracht. Wir beide haben nicht eins zu eins im selben Unternehmen gearbeitet, also weder bei Spobis noch bei Devon Sport. Aber Kevin, Stichwort wissbegierig, Netzwerke pflegen, sportbegeistert und Gas und Attacke geben. Also da würde ich sagen, trifft exakt auch auf dich zu. Lass uns einmal kurz teilhaben. Was machst du eigentlich gerade? Wie bist du da hingekommen? Was eint uns? Wo haben wir uns begegnet? Sind wir uns begegnet?
Sehr gerne, Stefan. Und ja, Lukas, tollen Einblick. So viel kann ich jetzt leider gar nicht berichten. Aber ich fange einfach mal mit meiner jetzigen Stelle an. Ich bin Kevin Appleby, Managing Partner der Rule Tech Consult LLC. Hier in New York City. Wir befinden uns hier aktuell in der Baubranche wieder. Wir sind Planer von Heiz-, Kühl- und Lüftungssystemen in Hochhäusern. Das klingt jetzt erstmal recht unsexy, aber was das Ganze sehr unique macht, ist, dass wir das ohne den Nutzen von fossilen Brennstoffen machen. New York City hat sich vor knapp 5 Jahren sehr extreme Klimaziele gesteckt. Man möchte mit der kompletten Halbinsel, mittlerweile Insel, möchte man sich bis 2050 klimaneutral machen. Und der Gebäudesektor ist derzeit für 70% der Greenhouse Gas Emissions verantwortlich. Das heißt, da setzen wir letztendlich an. Wir schauen uns Hochhäuser an. Da gibt es in New York 52.000 Stück davon. Und wir betreuen Portfolioeigentümer, die zum Teil börsennotiert sind, die zum Teil privat geführt sind. Sorgen wir dafür, dass wir Schritt für Schritt den Gebäudebestand dekarbonisieren. Wie bin ich da hingekommen? Ja, ich komme ursprünglich aus dem Sportbusiness. Ich habe meine Karriere im Sport beim TSV Schott Mainz begonnen, damals als Praktikant und gleichzeitig auch Spieler der ersten Herrenmannschaft in der Regionalliga. Habe währenddessen ein Studium absolviert, habe einen Master in Sportökonomie gemacht und habe ja damals das Sales kennengelernt, habe dort im Vertrieb gearbeitet, habe geholfen, die Sponsoring-Prozesse für den damaligen Aufstieg in die Regionalliga betreut und mit aufgebaut. Und nachdem dann mein Vertrag zu Ende war, als Spieler, habe ich mich auch dann beruflich auf die Suche gemacht und bin dann glücklicherweise dann über den Stefan durch Devon Sport und den Workshop mit der Deutschen Golfsport GmbH bin ich dann als Manager für Strategic Partnerships bei der Deutschen Golfsport gelandet, wo ich dann 2 wundervolle Jahre verbracht habe, viel gelernt habe, viel über Sales kennengelernt habe, sehr, sehr viel über die Wichtigkeit von Netzwerken kennengelernt habe und letztendlich auch dann gelernt, wie man strategische Partnerschaften aufbaut, was da eigentlich dahinter steht. Sales ist nicht gleich Sales, da gehen wir sicherlich auch im Podcast noch drauf ein, da fließt so viel mit ein. Und ja, nach meiner Zeit bei der DGS bin ich dann in eine Familiencompany gekommen. Das hat zum Teil auch private Gründe. Bin ich dann in ein Family Business gestoßen, die sich eben in dem Gebäudesektor wiederfindet, die seit 20 Jahren dieses Thema global ausrollt. Und für uns war es damals dann als Familie die logische Entscheidung zu sagen, okay, lass uns nach Nordamerika expandieren. Nordamerika hatte immer das Problem, dass man sich eigentlich nie wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Energiepreise waren immer sehr, sehr günstig, sind sie sogar heute noch. Aber ja, die Klimaziele sind ambitioniert. Das wird auch weltweit thematisiert, diskutiert. Auch im Sport ist das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden. Das Pre-Zero ist mit tollen Kampagnen aus dem Grünschnitt letztendlich Druckmaterialien zu produzieren, aus dem Waste Trikots herzustellen. Also dieses Thema Circular Economy, total wichtig, habe ich auch damals bei der DGS immer versucht voranzutreiben. Und ja, diese Begeisterung, in Impact zu haben, diese Motivation zu haben, zu wissen, wenn ich jetzt dieses Thema weiterverfolge, diese Vision nach außen trage und verfolge, dann leiste ich damit irgendwie so meinen Impact in der Welt für eine bessere Zukunft, für ein, ja, grüneres Klima, für ein besseres Klima, einfach für Generationen, die folgen. Das ist super schön. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich ein Business Case. Und da kommt dann die VWL, die BWL, die ich dann in meinem Studium und auch im Sport kennengelernt habe, zu tragen. Das Ganze muss sich natürlich auch rentieren für die Eigentümer hier. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen so verloren in dem ganzen Thema, was wir hier machen. Und würde aber dann an der Stelle das Wort auch nochmal an Stefan geben.
Ja, also auch das, Kevin, muss man ja sagen, ist fast schon ein eigener Podcast wert, um darüber in die Tiefe einzutauchen. Und haben wir uns heute aber nicht vorgenommen. Wir wollen heute gar nicht mal so in die Details der Nachhaltigkeit eintauchen. Das sollten wir dann wieder an anderer Stelle mal machen. Was wir wollen heute, wir wollen das Thema ja, Jobs im Sport, Karrieren im Sport, wir wollen den Weg in dieses Sportbusiness und dann teilweise ja auch aus dem Sportbusiness raus und was davon hängen geblieben ist und so, das wollen wir uns einmal angucken. Und da seid ihr wirklich prädestiniert, weil ich mit euch sehr, sehr früh oder euch in euren Karrieren sehr, sehr früh schon begleiten durfte. Und das, was auch schon angeklungen ist, was wichtig ist in diesem Business, ist, dass wir in Kontakt geblieben sind. Wir haben unser Netzwerk gepflegt. Wir haben unsere Beziehung gepflegt zueinander. Das ist nicht immer nur einseitig von mir aus, das ist auch ganz deutlich von euch aus immer wieder der Fall gewesen. Und das freut mich natürlich, weil das auch durchaus ein Bestandteil ist, der den Unterschied möglicherweise ausmacht in diesem Business. Aber lass uns doch noch mal kurz eintauchen. Du hast gesagt, Kevin, du bist da zur DGS gekommen. Und das ist die Vermarktungstochter des Deutschen Golfverbands. Und da habt ihr sämtliche Vermarktungsrechte gehabt. Und aus unserer Erfahrung, Lukas war da zu der Zeit bei mir im Team, aus unserer Erfahrung hat die Vermarktungstochter zu dem Zeitpunkt damals einfach eine Ausschreibung gehabt, Mitarbeiter gesucht, Stellenausschreibung gehabt und du warst ein Kandidat in dieser Bewerbungsrunde und wir haben unseren bekannten Scouting Day oder Scouting-Prozess da durchgeführt. Du hast ja mit Sicherheit damals andere Bewerbungen, andere Gespräche gehabt. Was war aus deiner Sicht damals der ausschlaggebende Punkt, dass dir die Rolle beim deutschen Golfsport zugesagt hat, dass du da an Bord gegangen bist?
Das war definitiv ein Bewerbungsgespräch der anderen Sorte. Es war total klasse, wie der Workshop, dieser Scouting Day aufgezogen wurde. Auch einfach dieses, dass man mit 10 weiteren Kandidaten in einem Raum sitzt und letztendlich in eine Situation gebracht wird, Sales zu machen. Also man muss sich ja selbst verkaufen, man muss sich selbst vermarkten, man muss in einer Gruppe von 10 hochqualifizierten und klasse Personen muss man sich irgendwie besonders hervorheben. Man muss wirklich on fleek sein. Man muss sich auf den Zehenspitzen bewegen und genau zuhören. Man muss richtige Antworten liefern. Aber zuhören ist, glaube ich, war der Key für mich. Es war wichtig zu hören, okay, was erzählen andere? Wo kommen die her? Aus welcher Perspektive beleuchten die das? Aber auch der Arbeitgeber, was stellt er für Fragen, was hat er eigentlich für Needs in dem Moment, welche Art von Person sucht er? Und das fand ich spannend, das zu beobachten, wie verschiedene Menschen sich positionieren. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen den Leverage gegeben, okay, ich habe genau zugehört, was der Arbeitgeber eigentlich will. Und da muss ich jetzt gezielte Antworten suchen. Und im besten Falle noch, das irgendwie auf eine Art und Weise, wo man recht schnell in wenigen Sekunden, Minuten Vertrauen schafft, so eine persönliche Beziehung, irgendwie zuhört, was mag der vielleicht? Hat er da irgendwas durchblitzen lassen und darüber dann irgendwie so eine Synergie entstehen lassen und darüber dann ganz schnell eine emotionale Beziehung zur Person, weniger jetzt auf einem Business-Level, aber auf einer persönlichen Ebene. Und das hat mir sehr gefallen zu sehen, dass das Menschen machen, aber dass es das Menschen auch nicht machen. Und bei mir in dem Falle im Workshop hat es dann geklappt. Ich habe dann über verschiedene Tools, die wir oder verschiedene Aufgaben und Tasks, die wir erledigt haben, habe ich es geschafft, mich da durchzusetzen von 10 Kandidaten und durfte den Job dann wirklich auch wenige Wochen später schon antreten. Aber nochmal ein großes Kompliment an Stefan und sein Team, an Lukas, der derzeit auch dort im Workshop aktiv war. Das waren echt herausfordernde Aufgaben. Es waren keine einfachen Dinge, die man da machen muss. Sich vor 10 Leuten hinstellen und dann irgendwie natürlich wirken und dabei auch dann noch komplexe Aufgaben lösen. Das war auch irgendwo eine Drucksituation. Und als Newcomer im Sportbusiness, muss man ja auch sagen, da waren ja nur junge Leute und zum Teil Berufseinsteiger, so wie ich. Das war nicht einfach, aber das bereitet dann auch auf die Stelle vor und zeigt auch dem Arbeitgeber hier, guck mal, das ist ein Kandidat, der kann unter folgenden Situationen auch managen und Lösungen finden. Und ich glaube, Problem Solving ist derzeit so das Wichtigste, was Arbeitgeber, was ich empfinde, derzeit suchen. Wie lösen Menschen derzeit Probleme?
Das ist ein guter Punkt und es hat dann ja auch über 2 Jahre lang sehr gut funktioniert und auch heute fällt der Name Kevin sehr, sehr gerne in den Fluren des DGS. Der Robert mag es uns bestätigen bei Gelegenheit. Lukas hat aber die ganze Zeit genickt, der kann sich an den Prozess erinnern und weiß ja auch, dass wir den hier damals so entwickelt haben und gleichzeitig auch weiterhin durchführen, auch seitdem er weg ist, trotzdem noch weiterhin durchführen. Lukas, hast du bei deinen verschiedenen Jobs, du hast ja sehr viele Stationen aufgezählt in deiner kurzen Zeit jetzt schon, hast du Ähnliches mal erlebt, ähnliche Auswahlprozesse oder was war dein bemerkenswertester Auswahlprozess?
Guter Punkt, Stefan. Also ich muss sagen, wir damals bei Devon Sport waren mit unserem Bewerbertag, Scouting-Tag, wie wir ihn auch nennen mögen, schon sehr unique unterwegs. Ja, das hat uns, glaube ich, auch hervorgehoben, dass wir so einen Tag durchgeführt haben, weil es das so in der Branche wahrscheinlich auch noch gar nicht gab. Ich muss sagen, bei allen Stationen, die ich jetzt durchlebt habe und ich habe schon einige Bewerbungsgespräche geführt, ist es dann doch immer sehr, sehr klassisch, dass man da mit den Personalern, mit den Verantwortlichen aus den Fachbereichen zusammensitzt. Ja, man die Erwartungen des Gegenüber abklappert, ne, klassisch durch den Lebenslauf führt. Aber in der Regel, so ist meine Erfahrung, ist es doch in den meisten Fällen der klassische Prozess, gar nicht so, wie wir es damals bei der DGS gemacht haben.
Und ich kann mich noch genau daran erinnern, denn Stefan, du wolltest, dass ich eine Golfmütze verkaufe vor versammelter Gemeinschaft. Und die Aufgabe fand ich in dem Moment so challenging, aber hat mich auch wiederum an hier in New York, The Wolf of Wall Street erinnert. Verkauf mir diesen Kugelschreiber, so
Weißt
ungefähr war das. Und
du noch, in welcher Rolle du damals warst? Wir hatten ja auch noch Rollen zugeteilt.
ja, ich war der, ich habe Sohn gespielt und sollte meiner Mutter eine Golfmütze verkaufen.
Schwiegermutter, wir möchten das nicht vergessen, Schwiegermutter.
Schwiegermutter. Und das war tatsächlich nicht einfach. Und ich hatte auch in dem Moment tatsächlich auch keine Lösung. Also soll man auch dazu sagen, es ist nicht alles so gut verlaufen jetzt in meinem Case, aber ja.
Du hast ja gerade gesagt, es ist ja auch wichtig, wie der oder diejenige an die Herausforderung, an die Aufgabe rangeht, und nicht der idealste Verkaufssprech, weil so oft verkaufen wir nun mal keine Golfcap an unsere Schwiegermutter, sodass man da irgendwie hätte sich darauf vorbereiten können. Oder dass es da Standardsätze gibt, sondern es geht dann ja auch eher darum, mit dieser Situation in der Kürze der Zeit, in der Spontanität eine Reaktion hervorzuholen. Ne? Und denn das ist ja auch Teil des Business, dass wir ja spontan Menschen gegenüberstehen, im Elevator-Pitch, beim Abschlag oder beim Barbecue oder im VIP-Bereich, und halt auch schnell reagieren auf die jeweilige Situation, die da ist und nicht immer alles nur in der eigenen Komfortzone sich abspielt. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei Lukas' verschiedenen Stationen, die der da gerade aufgezählt hat. Und würdest du sagen, die haben deine Skills, denn haben die alle richtig eingeschätzt, haben die dich da auch richtig eingesetzt? Was ich ja schön fand, dass du sagtest, du hast dich eigentlich für Event beworben und dann haben wir dich aber recht früh dann in das Thema Sales gepackt. Bist aber stur geblieben, auch wenn ich dich da immer wieder zurückholen wollte, aber du bist stur geblieben und hast verschiedene andere Aspekte kennengelernt. Also wie war das bei den Skills, bei dem Erkennen von Fähigkeiten und Einsetzen von deinen Stärken? Du kannst das vielleicht nicht im Detail auf jeden Einzelnen auch namentlich eingehen, aber würdest du sagen, im Großen und Ganzen, wie wurde da das bedient? Wie wurden deine Kompetenzen da abgefordert? Oder hast du auch mal Jobs gemacht, die, naja, dich jetzt nicht so sehr herausgefordert haben?
Ich glaube, das habe ich versucht auch eingangs schon ein bisschen darzustellen, warum ich eben auch mich dafür entschieden habe, ich sage mal vergleichsweise relativ viele Praktikas auch im Sportbusiness zu absolvieren, bevor es dann in die Festanstellung ging. Eben aus dem Grund, einfach für mich mal herauszukristallisieren, was möchte ich eigentlich, wo sind meine Stärken, was kann ich eigentlich gut und wo kann ich diese gewinnbringend einsetzen. Ne? Also wie auch schon gesagt, der Sportbusiness ist eben wirklich sehr vielfältig. Es ist ein großes Ökosystem. Und was mich natürlich doch immer begleitet hat, war vor allen Dingen, Stefan, und das weißt du natürlich auch am besten, auch immer natürlich so ein bisschen die Vertriebsrolle, ne? Vermarktung von Produkten, Pricing-Thematiken. Wie setzt man strategische Partnerschaften auf? Also das waren immer so, ich sag mal, diese Key Assets, die mich jahrelang begleitet haben. Und wenn man jetzt doch in meinen Lebenslauf einmal schaut, mit Ausnahme vielleicht beim Deutschen Fußballbund, wo es dann doch mehr in die sportliche Perspektive ging, waren alle meine Stationen bisher im Sportbusiness doch sehr sponsoringlastig, sehr Marketing- und Vertriebslastig. Und ich glaube, da habe ich jetzt mittlerweile für mich persönlich eine Rolle gefunden, die mir doch großen Spaß macht, wo ich auch das Gefühl habe, da sind meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen und vor allem auch meine Leidenschaft werden dort gut abgedeckt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man den Einstieg ins Berufsleben eben wagt oder schafft, dass man für sich einmal vorher klar definiert, okay, was möchte ich eigentlich, wo sehe ich mich und wo habe ich eine Leidenschaft für? Weil ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Ich glaube, nur dann kann man auch einen guten Job machen, wenn man auch seiner Passion folgt. Und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe das Gefühl, da wirklich angekommen zu sein.
Das sind gute Aspekte. Also ich nehme mit, ausprobieren und kennenlernen, also auch den Mut haben, auch mal außerhalb seines vielleicht eigentlich gedachten Weges, einen anderen Weg einzuschlagen. Also Stichwort Spobis, da statt Event dann Vertrieb zu machen, Stichwort DFB, statt Sportbusiness mehr sportsportlich dann auch zu betrachten, um dann aber auch zu erfahren, das war es nicht, sondern dann ist für mich mehr der Weg Richtung Sportbusiness weiterhin. Und diese Leidenschaft, also dieses dafür brennen. Und wir nennen das hier auch gerne Bockfaktor. Also ein Bewerberkandidat würde ich immer mehr danach entscheiden, nicht nach den Kompetenzen und Fähigkeiten im Zeugnis, sondern eher nach dem Bockfaktor, den der mitbringt. Und ihr nickt beide fleißig. Kevin, was würdest du sagen? Sind die Skills, weil auch du ja im Sportbusiness erstmal auch im Sales groß geworden bist, was sind die Skills, die da wichtig sind für dieses Jobumfeld?
Lukas, ich stimme dir da voll zu. Ich habe auch heftig genickt, als du von Leidenschaft und Passion gesprochen hast. Also das ist tatsächlich genau das. Vertrieb ist keine einfache Aufgabe. Du bist ständig mit zig Leuten am Tag im Austausch. Du versuchst Produkte zu vermarkten, du versuchst Services zu verkaufen und nicht jeder findet das geil. Nicht jeder findet es cool, am Tag angerufen zu werden und irgendwie das nächste Produkt, den nächsten Service verkauft zu bekommen. Ganz generell habe ich einen Eindruck, wenn ich jetzt mal so einen Vergleich ziehe zwischen Deutschland und USA, habe ich einen Eindruck, dass Deutschland und auch in dem Fall Deutsch nicht so unbedingt die Lust und die Motivation verspüren, einen Hörer in die Hand zu nehmen und jetzt irgendwie das nächste Thema verkauft zu bekommen. In Amerika ist das ganz anders. Ich glaube, in Amerika ist das eine Grundvoraussetzung, irgendwas zu kaufen, dass man es vorher verkauft bekommt. Erst dann, wenn man durch dieses Gespräch gegangen ist, durch diese Verhandlung gegangen ist und dann letztendlich zum Abschluss kam, das ist so jetzt, dann ist der Verkaufsprozess auch im vollen Umfang, wurde der einmal abgebildet. Und das liebe ich an den USA. Und dann komme ich auch zu meinen Skills. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, mit Leuten im Austausch zu sein, herauszufinden, was sie wollen, herauszufinden, welche Produkte, welche Services ihnen weiterhelfen, für ihre eigene Company. Und das mache ich aus Passion und aus Leidenschaft. Das ist für mich ein Buddy-Gewinn. Stefan, wir haben immer von Buddies gesprochen. Wie baue ich mein Netzwerk auf? Wie finde ich den nächsten Freund in meiner Buddy-List, in meinem Netzwerk? Und ich glaube, das ist auch so ein Skillset von mir, recht schnell zu erkennen, was braucht mein Gegenüber? Was hilft meinem Gegenüber? Und wie schaffe ich das auf eine sympathische Art und Weise, dass es nicht erst wie ein Verkauf klingt, sondern eher so, lass uns Freunde werden, lass uns herausfinden, was du brauchst, wie kann ich dir helfen, aber im Gegenzug, wie kannst du mir helfen? Dass das ein Geben und ein Nehmen ist, dass man das auf der Basis abwickelt. Weniger als ein klassisches Sales-Gespräch. Und das ist auch das, Stefan, was wir jahrelang zusammen trainiert haben und versucht haben, bei der DGS umzusetzen, was auch sehr erfolgreich passiert ist. Wir haben in der Zeit, glaube ich, die meisten Abschlüsse gemacht, die DGS hier erlebt hatte. Und das trage ich hier in New York weiter fort. Es ist egal, wer der Gegenüber ist, egal, welche Rolle er einnimmt, egal, welche Company, ob der börsennotiert ist oder ob das privat geführt ist, ob es der Bürgermeister von New York City ist. oder ob es ehemalige Präsidenten sind, wie Bill und Hillary Clinton. Es ist ganz egal. Es geht darum, den Mensch zu verstehen. Und das ist auch ein Slogan, Stefan, der in meinem Hirn eingebrannt ist, den du mir mit auf den Weg gegeben hast. People, es ist People's Business and people deal with people. Es ist weniger der Status, weniger die Rolle. Manche finden das gut, aber viele halt nicht. Und das ist in Amerika auch nochmal so ein Unterschied zu Deutschland. Hier ist jeder direkt per Du. Sowas wie eine förmliche Ansprache existiert hier nicht. Direkt First Name per Du. Und das nächste ist, dass man eben Sales, dass man was verkauft bekommen will. Und wenn man das mit Passion, mit Leidenschaft und gewissenhaft nachverfolgt und auf dieser Buddy-Ebene hält, wird man sehr, sehr erfolgreich. Und auch in Deutschland sehr erfolgreich. In den USA ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich glaube, das ist so die Sales-Strategie, die man weiter verfolgen soll und das so in seinen eigenen Stil verpacken. Man soll sich nicht verstellen, man soll sich auch nicht umstellen, man soll ehrlich bleiben, man soll sich selbst bleiben. Aber eben mit dem Hintergrund, das ist auch nur ein Mensch. Und wie gehe ich mit dem um? Wie muss ich ihn verstehen? Was braucht er? Und darauf gezielt eingehen. Ich glaube, das ist die Kunst für erfolgreichen Vertrieb.
Ja, du hast einen sehr schönen Punkt da nochmal raufgebracht. Dieses Nicht-Verstellen, dieses Ehrlichsein, dieses bei sich sein. Und das ist gar nicht aus taktischen Gründen oder aus Gründen, um den anderen zu manipulieren oder zu überzeugen, sondern ich sage immer, das ist deshalb wichtig, damit du dich gut fühlst. Also wenn du als Salesmann, Salesfrau, Verantwortlicher dich gut fühlst, und das tust du, wenn du nicht lügen musst und das tust du, wenn du dich nicht groß verstellen musst. Also wenn du gut bei dir bist, dann hast du auch eine ganz andere Ausstrahlung, hast eine ganz andere Kraft auch zu überzeugen. Und wenn dann noch die Leidenschaft dazu kommt, dann kann der andere eigentlich gar nicht anders. Und diese Buddy-Ebene, das ist gar nicht auch da manipulativ gemeint, sondern das ist eher so gemeint, dass wir wirklich wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir wirklich einen Mehrwert liefern wollen für dessen Sorgen, Probleme, Herausforderungen, und da eine Lösung schaffen wollen. Und wenn uns das gelingt, dann wäre es ja fast fahrlässig, wenn wir ihm dann nicht helfen oder uns zur Verfügung stellen. Das ist ja, jetzt würden wir allen anderen Alltagssituationen, die nicht mit Rechnung und Gegenrechnung oder Rechnung und Bezahlung einhergehen, würden wir es ja genauso machen.
Und bestes Beispiel dafür ist, ich bin heute noch mit allen Partnern, ob das jetzt beim TSV Schott Mainz war oder bei der Deutschen Golfsport GmbH, heute noch im Austausch. Telefoniere heute noch mit den Partnern, tausche mich aus, höre rein, wie läuft's eigentlich, welche Herausforderungen stehen so an und biete auch immer noch mal meine Hilfe an, ob wir jetzt in der gleichen Branche arbeiten oder nicht, sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz. Das sind eben diese Buddies, die man sich aufbaut. Und über früh oder spät, vielleicht braucht man noch mal so einen Kontakt. Und vielleicht braucht man auch mal dann die Hilfe von seinem Buddy. Und genauso ist es auch gemeint. Und deshalb ist es auch in keinerlei Hinsicht manipulativ für den Short-Term-Effekt. Es geht hier um Langzeit und um Netzwerk und auch um Menschen zusammenzubringen, von denen man vielleicht auch nicht unmittelbar profitiert. So sehe ich das. Und das hat, glaube ich, meinen Vertrieb sehr erfolgreich gemacht, auch hier in New York. Wenn man Gebäudeeigentümer kennt, die man kennenlernt, andere Player, Konkurrenten, die man kennenlernt, mit denen man auch unter Umständen vielleicht auch mal kooperieren muss, einfach weil die Projekte viel zu groß werden. Ich glaube, das ist unsere Herangehensweise, Freunde zu gewinnen, Freunde fürs Leben zu gewinnen, mit denen man dann auch noch gerne Geschäft macht. Und das ist, glaube ich, hier bei uns sehr, sehr erfolgreich.
Ja, Lukas, Kevin hat schon gesagt, wir haben das Buddy-Ebene genannt, in unseren ja, Seminaren, in unseren Workshops. Du hast jetzt ja in deinen Stationen sehr, sehr viele verschiedene Kunden und Sponsoren, Partnertypen kennengelernt. Einmal nationale, dann sehr, sehr bayerisch angehauchte, dann internationale, weil die DFL hat dann ja sehr international in der Rolle, in der du warst, sehr international gearbeitet. Pflegst du noch ein gutes Netzwerk zu den vielen Partnern, Sponsoren? Gibt es da einige wenige? Wie ist außerhalb der ehemaligen Arbeitgeber, wie ist dein Netzwerk noch in diese Branche?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem sehr wichtigen Stichwort Netzwerk. Und ich glaube, dieses Wort wird jetzt auch noch etwas häufiger hier im Rahmen unserer Podcast-Aufzeichnung fallen. Denn ja, Netzwerk, und das ist meine Erfahrung jetzt in der Zeit, in der ich jetzt auch schon im Sportbusiness arbeiten durfte, ist wirklich essentiell. Also wenn ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen kann, weil die Frage bekomme ich tatsächlich auch häufiger gestellt von Leuten, die auch eine Karriere im Sportbusiness anstreben. Lukas, was waren jetzt eigentlich so deine Erfolgsfaktoren? Wie bist du eigentlich ins Sportbusiness reingekommen? Dann sage ich immer ganz gerne, Natürlich Netzwerk, also nutze wirklich jede Netzwerkveranstaltung, auf die du gehen kannst. Das kann auch schon im Uni-Umkreis sein, wenn da irgendwelche Veranstaltungen stattfinden. Nutze wirklich jede Gelegenheit, um dein Netzwerk zu erweitern und natürlich vor allen Dingen auch dann in deinen beruflichen Stationen. Und das ist ganz egal, ob das jetzt ein Praktikum ist oder in der Festanstellung. Netzwerk ist wirklich super essentiell, vor allen Dingen im Sport. Das ist, Stefan, Kevin, da muss ich euch ja nichts erzählen. Ihr seid ja auch schon jetzt jahrelang dabei. Also sehr, sehr wichtig. Dann vor allen Dingen auch relevante Praktika war für mich auch immer sehr, sehr wichtig oder auch vor allen Dingen auch ein Erfolgsfaktor. Und das ist gar nicht, zum Beispiel, wenn ich das mit anderen Berufsbranchen vergleiche, wo vielleicht auch sehr noch auf altmodisch auf Zeugnisse geguckt wird und da muss eine 1 vom Komma stehen. Mein Eindruck war, in der Sport-Business-Branche ist das ein bisschen anders. Da vernachlässigt man vielleicht dann doch lieber mal, ich sag mal, eher schlechteres Zeugnis, wenn der Kandidat dann doch eher relevante Praktika-Erfahrung bringt. Also Netzwerk und Praktika war für mich eigentlich immer so diese zwei Erfolgsfaktoren, warum ich eben diesen Weg im Sportbusiness gehen konnte. Das vielleicht einmal ein bisschen als Ausschweif. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ob ich eigentlich noch mit Kunden, mit Partnern, Sponsoren, auch aus meinen vorigen Stationen in Kontakt stehe, da ist die ganz klare Antwort ja. Auch hier wieder sehr, sehr wichtig, einfach weil ich mit vielen auch sehr freundschaftlich verbunden war, weil es mir auch immer wichtig war. Natürlich, am Ende ist es irgendwo auch immer Business, aber mir war es auch immer wichtig. Und da sind wir wieder beim Stichwort Buddy-Ebene, auch mit allen Partnern, mit Kunden wirklich ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Klar, nicht jeder ist so gestrickt. Manchmal ist es auch einfach nur professionell. Aber in der Regel, und das liebe ich eben einfach so am Sportbusiness, dass man doch relativ schnell auf eine Buddy-Ebene kommt, man auch sehr viele Gemeinsamkeiten hat, vor allen Dingen alle auch für ihre Themen und vor allen Dingen den Sport brennen. Und so war es für mich immer relativ leicht, auch mit allen Kunden, Sponsoren, Partnern, mit denen in Kontakt zu bleiben, was mir auch heute noch in meiner Rolle hilft oder bei allen Stationen, ist es immer noch so, auch zum Beispiel wenn wir mit Dienstleistern gearbeitet haben, dass ich mich immer wieder bei denen melde und sage, Mensch, habt ihr eigentlich Neuheiten, die mir auch oder uns auch in meiner neuen Rolle auch helfen können? Also da die lange Antwort auf deine Frage, ja, ich bin noch mit sehr vielen Partnern im Austausch, mit Kunden, mit Wegbegleitern und ich glaube, das ist auch sehr essentiell, um im Sport, vor allem im Sportbusiness auch Erfolg zu haben.
Jetzt haben wir ein paar Aspekte gesammelt. Also ganz am Anfang viel schon wissbegierig, Netzwerk jetzt schon mehrfach. Gut zuhören. Kevin hatte vorhin in seinem Intro schon davon gesprochen. Er hat gut zugehört, was denn der Auftraggeber oder in dem Fall der Arbeitgeber, der potenzielle, denn eigentlich gebraucht hat und Herausforderungen hatte. Mut habe ich vorhin mal rausgehört, Leidenschaft. Und irgendwo kam auch so ein bisschen raus, Menschen mögen. Also das ist, glaube ich, wenn das ein People-Business ist, sowohl im Sport als auch im B2B-Bereich. Das ist nichts, was ich alles mit einer KI löse und mich möglichst fernhalte von Menschen, sondern das ist, glaube ich, etwas, worauf wir echt wo wir reinhören dürfen. Mögen wir überhaupt den Umgang mit Menschen? Am Telefon, auch von mir aus mal schriftlicher Korrespondenz, aber vor allen Dingen dann aber auch in persönlichem Austausch. Wer das nicht mag, oh, der tut sich, glaube ich, schon echt schwer. Und würdet ihr sagen, das sind sie oder fehlt uns da noch ein Aspekt?
Thema Menschen mögen, das ist A und O, das ist Key von diesem ganzen Thema. Und da greife ich auch nochmal, Lukas, auf deine Netzwerkveranstaltung zurück. Das war hier in New York, war das letztendlich unser Kickoff. Das war eine Netzwerkveranstaltung, von der wir nicht wussten, ob die gut sein wird, ob die uns überhaupt hier, ob die uns gefällt, ob uns das was bringt. Und dann sind wir wieder beim Thema Menschen mögen. Du kommst in ein fremdes Land, du kennst die Industrie, den Markt überhaupt nicht, du gehst dorthin. Ja, wie willst du es rausfinden, wenn du keine Menschen magst, dann wirst du es nie rausfinden. Das heißt, du musst auf Leute zugehen, du musst über deinen Schatten springen, du musst mit Leuten in Austausch geraten, du musst denen was erzählen. Ich bin noch eine Spur weitergegangen. Ich habe den Panel-Speakern zugehört, bin danach zu denen, habe die am Arm gepackt und von der Bühne gezerrt und habe gesagt, hier, ich muss ihnen jetzt mal was erklären. So machen wir das jetzt. Und ja, Menschen mögen, das wollte ich nochmal dazu sagen und auch zur Netzwerkveranstaltung. Das sind die besten Plattformen, einfach um ein Gespür für den Markt zu bekommen, um auch zuzuhören. Also das sind ja Leute, die treten auf dem Panel auf, um ihnen zuzuhören. Was brauchen sie eigentlich? Wo wollen sie hin? Ziele verfolgen sie. Ganz, ganz wichtig.
Vielleicht, wenn ich da noch einmal auch noch eingreifen kann, Stefan, weil du gerade gefragt hast, ob wir vielleicht auch noch ein Attribut vergessen haben. Ich habe es zumindest jetzt noch nicht gehört, aber eins ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir natürlich über Vertrieb, über Sales sprechen, dann ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig, eine gewisse Frustrationstoleranz mitzubringen. Denn natürlich feiern wir sehr gerne Erfolge, aber es ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass es auch mal mein Deal nicht klappt, dass mal ein Anruf nicht so funktioniert, wie wir uns den vorstellen, ja, dass man mal zurückgewiesen wird, dass man Absagen erhält. Und ich glaube, da ist es dann eben key, vor allen Dingen, wenn man im Vertrieb arbeitet, im Sales arbeitet, dass man da auch sich ja entsprechendes Mindset hat, um mit Niederschlägen, mit Rückschlägen umzugehen und sich nicht aus der Bahn werfen lässt und den Kopf oben hält, aber auch da, wie gesagt, ein gewisses Frustrationslevel mitbringt und eben aber trotzdem immer wieder den Blick nach vorne richtet. Ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr wichtig.
Da hast du vollkommen recht, aber wie man so hört, das erste Nein ist der nächste Schritt zum Ja. Und so habe ich das immer betrachtet und bewertet. Es gibt eigentlich sowas wie Nein, gibt es gar nicht. Es ist eigentlich nur der Next Step, was muss ich jetzt machen? Wir hatten hier ein börsennotiertes Unternehmen und ich wollte unbedingt an den CEO ran. Und die haben mich 7 Monate vertröstet, aber ich habe einfach nicht locker gelassen. So lange, bis wir einen Termin hatten. Und da war ich mit meinem Geschäftspartner, sind wir dann zum Termin gekommen. Und die erste Aussage war zu meinem Geschäftspartner: Lass diesen Kerl nie mehr aus dem Unternehmen. Das ist der beste Vertriebler, den du jemals finden kannst. Und ja, Thema dass man auch einfach frustriert sein kann. Man muss das einfach abschalten. Man muss das richtig einordnen. Man muss einfach weitermachen, Klinken putzen. Und Vertrieb ist nun mal ein hartes Geschäft. Das ist Fleißarbeit, aber man muss da, wenn man, glaube ich, Bock drauf hat, wenn man diesen Bockfaktor erfüllt, ist das gar keine Frustration. Da ist das einfach nur der Next Step.
Ich habe mir auch notiert, Frustration hat so, auch wenn es die Frustrationstoleranz hat, so einen negativen Touch. Ich würde das mal mit Hartnäckigkeit oder mit liebevoller Hartnäckigkeit verbinden, weil das dann eher so positiv formuliert. Und Mindset habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, das richtige Mindset, ich nenne das ja Bockfaktor, das ist einfach wichtig, den mitzubringen. Und Kevin und Lukas mit euren Ausführungen, also allein schon bis hierhin, hätte ich spontan den Wunsch, dass ihr Co-Trainer bei mir in der One Day Sales Academy seid und einfach zu jedem dieser Termine nach Deutschland oder in die Location kommt, wo wir sind, um dort einfach mal so 2 Stunden zu berichten. Ich glaube, das wird vielen, ja, wird vielen nochmal die Augen öffnen. Daher schön, dass das so hängen geblieben ist. Aber wir sind noch gar nicht auf der Schlussrunde, denn eure Rollen haben sich ja auch ein Stückchen verändert. Beim Lukas ist schon recht früh, denn wir haben hier, Lukas, auch immer wieder dich eingesetzt oder du hast es auch irgendwie an dich genommen, Personal einzustellen, also Recruiting-Prozesse zu begleiten, sowohl für uns als Devonsport als auch für die Kunden, mit denen wir gearbeitet haben. Und Kevin in seiner Rolle, mindestens jetzt in der neuen Rolle als Managing Partner da in seiner Unternehmung, da nehme ich an, dass du auch Mitarbeiter schon eingestellt hast. Und lass uns doch mal einmal darauf gucken, worauf achtet ihr da? Was sind da Goals? Was sind da No-Gos? Was ist das vielleicht auch mal Besondere, was euch da begegnet ist? Lasst uns doch mal diesen Einstellungsprozess nochmal angucken, weil klar, Kevin, nochmal aus anderer Perspektive, insbesondere aus der Wirtschaft heraus, aber wenn Menschen sich jetzt mit der Karriere im Sales, im Sport beschäftigen, ja, worauf haben wir geachtet, Lukas? Was ist das, was ihr aktuell euch anschaut, Kevin? Lasst uns mal kurz da in diesen Prozess eintauchen.
Soll ich anfangen? Ja, vielleicht gerne mal. Ja, vor allen Dingen, Stefan, auch wieder gute Frage. Worauf haben wir geachtet? Ich glaube, und jetzt kann ich natürlich in erster Linie erstmal für Devon Sport sprechen. Ich glaube, für uns war immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die sich bei uns damals beworben haben, und jetzt benutze ich wieder dein Wort, den gewissen Bockfaktor mitgebracht haben, ne? Dass man denen wirklich auch angemerkt hat, dass sie eine Leidenschaft für das Thema mitbringen. Bei uns war es dann natürlich auch vor allen Dingen für das Thema Vertrieb, aber insbesondere natürlich auch für das Thema Sportbusiness. Und da war es für uns auch nicht immer ganz so relevant, ob der Kandidat dann schon vielfältige Sportbusiness-Erfahrungen mitgebracht hat. Ich verweise immer ganz gerne auf ein sehr erfolgreiches Beispiel, dass wir da einen Kollegen, der jetzt auch sehr erfolgreich im Sport unterwegs ist, aus einer ganz anderen Branche kam, aber sich für das Sportbusiness interessiert hatte und dem wir damals eine Chance gegeben hat und der jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr tolle Entwicklung genommen hat. Also will damit sagen, dass es in erster Linie wichtig ist, dass der Kandidat, wie gesagt, diesen Bockfaktor hat, eine gewisse Motivation mitbringt, aber auch eben signalisiert, ja, ne, willig ist zu lernen, bereit zu sein, auch mal eine extra Meile zu gehen. Ich glaube, das waren vor allen Dingen für uns die erfolgsversprechenden Faktoren, wenn wir Kandidaten gesucht und auch eingestellt haben. Wenn wir vielleicht auch bei Ghosts, bei Ghosts oder was vielleicht auch nicht geht, war dann ich immer, und da haben wir auch schon Erfahrung mitgemacht, wenn Kandidaten, ich sag mal, schlecht vorbereitet in so ein Gespräch gehen. Ne? Also ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig und interessant zu sehen, wie bereiten sich solche Kandidaten auch auf das Gespräch vor, wie bereiten sich die Kandidaten auf das Unternehmen vor und vor allen Dingen auch auf die Person gegenüber. Das kann ich nur für mich sprechen, aber wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, überlege ich mir auch, okay, welche Fragen kann ich eigentlich stellen, was interessiert mich wirklich an dem Unternehmen, damit man auch in wirklich einen Gesprächsfluss bekommt und dass das nicht so ein reines Interview wird, wo der Personaler den Kandidaten einfach nur befragt. So, deswegen glaube ich, wenn wir von der Kandidatenseite sprechen, dass eine gute Vorbereitung extrem wichtig ist, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen und aber eben auch sich gute Fragen zu überlegen, damit man eben auch was von dem Unternehmen lernt.
Eine Ergänzung, du hast es gerade angesprochen, der bekannte oder noch in Erinnerung gebliebene Kollege aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Und du hast gerade gesagt, wir haben ihm eine Chance gegeben. Und man muss einfach nicht sagen, der hat sich diese ja förmlich ergriffen. Also das war das, was ich mit Bockfaktor meine. Der hat nicht einfach nur darauf gewartet, dass nicht eine Chance auftut. Der hat uns eigentlich umgekehrt klar gemacht, was für eine Riesenchance wir da haben. Und er hat sich die genommen. Und das ist, glaube ich, schon ein Stück auch, also das Selbst mitgestalten. Kevin hat das vorhin, wie bin ich eigentlich Problemlöser oder wie kann ich eigentlich Probleme lösen, wie gehe ich da eigentlich ran? Das Selbst mitgestalten des eigenen Jobs, des eigenen Jobprofils. Ich könnte mir vorstellen, das ist für alle Seiten viel, viel interessanter, weil ich damit auch weniger Fehlurteil auch des Kandidaten habe. Wenn der Kandidat und die Kandidatin sich das alles anders irgendwie vorgestellt hat, ja Mensch, dann erzählst du doch am Anfang, was du dir vorstellst und wie du dir den Job machen möchtest. Hier kommen zwei Parteien aufeinander zu, die gegenseitig die Vorstellung so abklopfen. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass das ein gegenseitiges Vorstellung abklopfen ist. Damit da auch die einstellende Seite, also die Arbeitgeberseite, ein Gefühl dafür hat, was stellt der andere sich eigentlich vor, was erwarten wir da eigentlich und wie gestaltet der sich möglicherweise seinen Job, ne? So, das hat der Kollege, von dem du sprichst, da sehr, 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 sehr gut gemacht. Der hört ja bestimmt auch den Podcast. Schöne Grüße hiermit nach
Schöne
Bochum.
Grüße.
Kevin, was sagst du beim Einstellen? Goes, No-Goes, was ist dir da so in Erinnerung geblieben?
Also neben all dem, was ihr gesagt habt, dem stimme ich voll zu. Ist bei uns natürlich auch technisches Know-how gefragt. Wir müssen eine sehr hohe technische Expertise aufbringen, um eben Gebäude konzeptionell in unserer Industrie zu designen. Mir ist das Ganze recht neu. Ich meine, wir sind recht jung hier in Amerika, erst 2,5 Jahre. Wir haben jetzt vor 6 Wochen unseren ersten Mitarbeiter eingestellt. Haben in Deutschland sind wir nochmal gewachsen. Wir haben auch, glaube ich, Fehler gemacht hier in den USA. Ganz am Anfang haben wir auf unser Bauchgefühl nicht unbedingt gehört. Und das bringt mich dann zu dem Thema, was ich eigentlich erwähnen will, ist Bauchgefühl und ist Wertestruktur. Das war ein Riesen-Learning. Wir haben jemanden eingestellt, der eigentlich gar nicht zu uns gepasst hat. Er hatte das technische Know-how, er hatte das Netzwerk im Markt, aber hat eigentlich auf menschlicher Ebene überhaupt gar nicht zu uns gepasst. Und das habe ich in dem Moment auch völlig ausgeblendet. Als wir das dann gelöst haben, dieses Problem, habe ich mich als allererstes mal auf den Weg gemacht und habe mir eine Wertestruktur aufgebaut. Ich habe überlegt, okay, welche Werte sind mir persönlich wichtig. Und wie übertrage ich das auf die Company? Welche Company-Werte sind wichtig? Und das letztendlich wurde auch dann unser Leitfaden für den Recruitment-Prozess, ist zu schauen, okay, das ist uns wichtig und was ist unserem Gegenüber eigentlich wichtig? Und erfüllt er diese Werte? Macht ihm das, stimmt das mit ihm überein? Und wenn das passt, dann haben wir einen perfekten Fit. Wenn das nicht passt, dann muss man vielleicht das ein oder andere da nochmal irgendwie adjusten. Aber grundsätzlich war unser Learning aus einer Negativerfahrung heraus, okay, Leute müssen gewisse Werte mitbringen, die müssen eine gewisse Moral mitbringen, müssen die Bock haben, die müssen ein technisches Know-how haben. Und wenn die das erfüllen, dann passen die wie die Faust aufs Auge. Und da hatten wir eigentlich unser erster Recruit war eigentlich eine total lustige Story, die ich immer gerne erzähle. Und zwar bin ich kurz vor Weihnachten bin ich nach Deutschland geflogen und meine Frau hat mich zu Hause gelassen mit 5 Gepäckstücken und hat dann erwartet, dass ich damit zur U-Bahn-Station komme. Und 5 Koffer durch New York, ihr könnt euch vorstellen, das ist ziemlich wild. Und da hat mir echt ein Herzbändel abgetan. Und dann ist jemand an mir vorbeigelaufen, der sich nach 20 Metern nochmal umgedreht hat, kam zurück und meinte, ey, brauchst du Hilfe? Kann ich dir irgendwie helfen? So, erster Wert, hilfsbereit, offen, irgendwie Vertrauen geschafft. Er hat mein Gepäck genommen, hat gesagt, hier, ich pack an, ich helfe dir. Und im Gespräch hat sich dann, wie der Zufall das wollte, herausgestellt, dass er in dem Bereich gerade ein Studium absolviert, hier in New York. Er kam aus Indien, macht gerade einen Master in Renewable Energies, sucht ein Praktikum. Und dann habe ich ihn auf der Stelle, haben wir ihn eigentlich eingestellt, haben gesagt, du bist der perfekte Kandidat. Und das hat auch einfach dann im Nachgang, nachdem wir die Wertstruktur auch irgendwie durchgegangen sind, hat das dann gepasst so. Neben all dem, was Lukas sagte, neben all dem, sich gut vorbereiten, Bock haben, sind es aber auch Werte und gewisse Lebensphilosophien, die man erfüllen muss, die mit einem selbst auch als Arbeitgeber irgendwo übereinstimmen, die müssen passen. Und wenn das passt, dann glaube ich auch, hat die Person auch weniger dieses Angestelltsein irgendwie in sich. Dann sind wir wieder beim Mindset. Dann verfolgt man gemeinsam eine Mission und eine Vision. Man zieht an einem Strang. Und ich glaube, das vereinfacht einiges im Nachgang.
Also sehr schöne Ergänzung. Also das Bauchgefühl und ein Wertesystem müssen auch passen, sonst passt es halt nicht. Und wenn das Bauchgefühl schlecht ist, ja, dann schlummert das ja auch immer irgendwie mit sich rum. Also darauf zu hören, finde ich auch einen guten Aspekt. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, wir haben auch Fehler gemacht. Lass uns noch mal kurz gucken in den jeweils beiden jungen Karrieren von euch. Was ist denn so der bisherige größte Fail gewesen? Also alles, was mit dem eigenen Beruf, der eigenen Karriere zu tun hat. Wo ist mal, boah, also ein so ein Fehler, ein so ein Missgeschick, ein so ein echt Ding, worauf alle anderen zukünftig echt verzichten könnten. Was wollt ihr da einmal teilen? Was ist da, ich gebe euch noch eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken. Was ist da in Erinnerung geblieben? Was wollt ihr einmal mit der Community teilen? Kevin.
Also mein größter Fail, auch gleichzeitig mein größtes Learning war tatsächlich das erste Recruiting, jemanden einzustellen, der überhaupt nicht zu uns passt, was nicht schlimm ist, er hat andere Fähigkeiten, vielleicht in einer anderen Branche besser aufgehoben. Zu uns hat er überhaupt nicht gepasst. Das war mein größter Fail, meine größten Sorgen in dem Moment auch. Ich sage immer, das war, mein Leben hat sich kurzzeitig in so eine Serie Suits verwandelt, mit sehr vielen Stunden, sehr viel Klärung, sehr viel Verhandlung. Es war auch ein besonderer Recruit. Wir haben mit ihm gemeinsam eine Company gegründet. Also es war da auch alles ein bisschen tricky. Also das war herausfordernd. Und deshalb war die Wertestruktur umso wichtiger.
Gutes Learning. Lukas, gibt es bei dir so ein Fail?
Ja. Also so spontan ein großer Fail fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Allerdings, was mir vielleicht an der Stelle mal wichtig ist zu betonen, und gerade für ich sag mal, Leute, die jetzt noch relativ am Anfang ihrer Karriere sind, und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder lernen müssen, ist wirklich Fragen stellen. Ne? Also es gibt eigentlich keine dummen Fragen. Lieber mal zwei, dreimal fragen, weil ich hatte das oft in meiner Karriere, gerade wenn ich Anfang Praktikum gemacht habe, mir vielleicht noch nicht was ganz klar war, dass ich gedacht habe, Mensch, nee, jetzt wie könnte die Frage vielleicht ankommen? Was könnte der Gegenüber von mir denken? Und habe dann eher die Frage zurückgehalten, anstatt dann vielleicht nochmal mir das Wissen dann zu holen, was ich dann auch gebraucht hätte für die Erledigung eines To-Dos. Also ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig und das haben wir auch schon im Rahmen des Podcasts auch schon häufig auch jetzt angesprochen, wirklich auch Fragen zu stellen, auch wenn man mal sich nicht ganz sicher ist oder ob man dann vielleicht auch sich das Gefühl hat, ah, ist die Frage eigentlich jetzt hier richtig platziert, aber lieber doppelt fragen als einmal zu wenig fragen.
Da würde ich gerne noch was anmerken. Das ist kein großer Fail, aber das ist so, wenn man im Vertrieb unterwegs ist, ein kleiner Fail, der sich aber über die Zeit halt eben auch häufen kann, ist so dieses, hätte ich den damals nur angesprochen, hätte ich ihn nur am Arm gepackt und ihm von unserer Vision erzählt, hätte ich nur einen Hörer in die Hand genommen, vielleicht wäre er dran gegangen. So dieses im Nachgang darüber nachdenken, hätte ich nur. Und dann auch dieses Thema, mach doch einfach. Vertrieb ist auch einfach nur machen. Man muss ein Macher sein, man muss einen Hörer in die Hand nehmen, man muss in die Tasten hauen, wie es nur geht. Das sind so kleine Fails, die sich aber über die Zeit dann irgendwie häufen können. Das würde ich auch einfach jungen Professionals mit auf den Weg geben, die sich für Vertrieb entscheiden. Man macht Fehler, das ist aber ganz normal, man wird auch daraus lernen. Aber es geht auch darum, das auch zu üben. Man muss es einfach nur machen und aus den Fehlern dann lernen. Und irgendwann werden die Fehler immer weniger und der Success wird immer größer. Also das würde ich gerne noch mit auf den Weg geben.
Damit habt ihr die nächste Frage eigentlich auch beide schon beantwortet, nämlich was sind neben den Fails, was sind die Empfehlungen, die Kandidaten, die, den ihr den Menschen, die sich mit der Karriere beschäftigen, mit der Karriere im Sportbusiness beschäftigen, mit auf den Weg geben wollt. Deswegen, das habt ihr beide schon vorweggenommen. Vielen Dank dafür. Ja, also es ist jetzt eine Runde heute gewesen, rund um eure eigene berufliche Karriere, die aber sehr, sehr viel Abbildung bringt für das, was im Sportbusiness so passieren kann. Der eine, der mit vielen, vielen Stationen jetzt seinen Weg weitergeht. Ich vermute, dich werden wir noch ein bisschen länger und öfter im Sport sehen, Lukas. Ich bagger ja auch immer dran. Also dein größter Fail war ja eigentlich, dass wir beide uns getrennt haben. Also ich hoffe, dass wir das nur auf Zeit haben. Ich bagger ja immer wieder dran, dir irgendwas schmackhaft zu machen. Aber finde auch auf der anderen Seite mega und richtig gut deine Entwicklung und deine Schritte. Und ja, da wir im Sportbusiness ja alle dann auch eigentlich eine große Familie sind, bleiben wir da sowieso in Kontakt. Und beim Kevin, da muss ich sagen, für ein bisschen Stolz, Lukas, dürfen wir da auch mitnehmen, weil das war einer unserer ersten Recruiting-Prozesse, die wir auf die Art und Weise durchgeführt haben. Und wie ich schon sagte, da beim Robert, bei der DGS ist der Name Kevin immer noch gern gesehen, gehört, gesprochen. Und dass wir jetzt hier über die Jahre und jetzt dann auch auf die Distanz hin so in Kontakt geblieben sind und das zu uns jetzt auch noch in den gemeinsamen Podcast geführt hat, möglicherweise in ein paar Jahren ja auch noch mal zu einem Großevent in die USA führt. Also auch das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da uns gegenseitig weiter begleiten und in Kontakt bleiben. Also das finde ich ganz großartig, Kevin. Vielen Dank
Ja,
und Lukas, dir auch.
sehr,
Vielen
sehr
Dank.
gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich noch was ergänzen darf zu einer Art Empfehlung, Menschen, die im Sportbusiness aktiv sind, es ist ja auch nicht so, dass man im Sport dann für immer bleiben muss. Man kann auch dann mal nach links und nach rechts schauen und kann was Neues ausprobieren. Und man kann auch noch mal zum Sport zurück. Also man verbaut sich da nicht unbedingt die Karriere. Verbaut hört sich jetzt sehr böse an oder negativ. Es geht, glaube ich, darum, so wie es der Lukas auch erlebt hat, einfach viele Stationen zu sehen, viele Eindrücke zu gewinnen, viele Erfahrungen zu sammeln und dann eben für sich selbst zu entscheiden, wo fühlt man sich eigentlich am wohlsten. Und ich hatte bei einem Podcast teilgenommen von der Universität, an der ich meinen Master gemacht habe. Und da ging es dann auch darum, hey, du hast doch Sportökonomie studiert, warum bist du, hast den Sport verlassen? Einfach weil ich auch was Neues sehen wollte, was ausprobieren wollte, diesen Entrepreneurial Drive, den ich hatte, auch immer irgendwie mal ausleben. Und das soll auch einfach nur aufzeigen, dass alle Türen immer offen stehen, wenn man Lust hat, wenn man Bock hat und wenn man motiviert ist und sich auch einfach traut.
Und dass ein Karriereweg nie vorgeschrieben ist. Also ganz viele Wege führen zu ganz vielen Abzweigungen. Und da gehört dann wieder ein Wertesystem, ein Bauchgefühl und eine Idee davon. Und manchmal probiert man auch einfach was aus. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und dann im Idealfall habe ich einfach weiter zu mir gefunden und weiter zu meiner Leidenschaft gefunden. Und das wäre ja ideal, ne?
Ganz genau. Und mit dem richtigen Werkzeug, was man dann auf dem Weg irgendwie noch so mit in seinen Werkzeugkoffer bekommt, umso besser und umso erfolgreicher.
Ja. Ihr Lieben, das war eine etwas andere Folge diesmal. Und trotzdem passte sie genau rein, denn wir haben schon ganz viel über Netzwerken gesprochen bei uns im Podcast. Wir haben schon ganz viel über Karrieren oder auch dann Recruiting im Sportbusiness gesprochen. Und hier haben wir so echt Best-Practice-Beispiele. Und gar nicht unbedingt, weil das so außergewöhnlich steile Karrieren waren, sondern weil es einfach ganz natürliche Möglichkeiten waren, die ihr eingenommen habt, die ihr gegangen seid und jetzt noch weitergeht. Deswegen, also ja, war wie gesagt mal eine ganz andere Folge. Herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut, uns auf diese Weise wiederzusehen. Und ich bin sehr begeistert. Wir werden uns in einer Woche wieder sprechen, wieder hören, wenn wir dann über unser kleines Zukunftsbildexperiment sprechen. Dazu dann aber in der nächsten Folge. Für heute war es das. Nochmals allerbesten Dank. Herzliche Grüße nach Düsseldorf und dann über den Teich auch nach New York. Und ja, Schlusswort gehört einmal euch in umgekehrter Reihenfolge. Kevin, wir fangen mit dir an. Vielleicht magst du noch mal einmal ein Schlusswort und dann der Lukas.
Herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung, für einen tollen Podcast. Danke, Lukas, dass du so ein toller Gesprächspartner heute warst. Mich gefreut, euch beide nochmal zu hören und freue mich auf weitere Gespräche in der Zukunft.
Ja, den Worten von Kevin kann ich mich eigentlich nur anschließen. Kevin, schön, dass wir uns mal nach langer Zeit wieder gesehen haben. Stefan, wir beide ja ohnehin gefühlt jede Woche im Austausch. Schön, dass wir in der Runde mal wieder zusammengekommen sind. Hat großen Spaß gemacht und hoffe auf eine baldige Fortsetzung, dann auch gerne persönlich.
In New York.
So.
Lukas, ich sehe uns da schon im Flieger sitzen in die USA.
Absolut.
Das war's für heute. Vielen Dank euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, und das war die dann doch etwas andere Folge, aber doch irgendwie, ja, mega persönliche Folge mit Kevin und Lukas. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit beiden hier nochmal uns eine gute Stunde auszutauschen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, beide mal wieder zu sehen und vor allen Dingen auch beide zusammen in einer Podcast-Folge zu haben. Es wirkte manchmal wie so eine kleine Werbefolge für Devon Sport. Das ist auch in Ordnung, denn wir haben ja nicht zuletzt auch dazu beigetragen, dass das, ja, dass die aus beiden denn diese Berufswege entstanden sind. Und wenn sie dann auch noch aus der gemeinsamen Zeit was mitgenommen haben, dann freut mich das ja umso mehr. Ihr könnt nächste Woche wieder reinhören, wenn die beiden über ihr persönliches Zukunftsbild sprechen. Und bis dahin freuen wir uns über ein Teilen, Liken, Kommentieren und hört gerne nächste Woche wieder rein. Bis dahin, ciao, ciao aus Hamburg, der Stefan.